Ein stickiger Keller in einem Gehöft, in einem kleinen Dorf in der Ukraine. Ein Heizstrahler ist in der Wand, der ist dafür da, dass die empfindliche Elektronik nicht gestört wird. Männer sitzen konzentriert vor einem riesigen Bildschirm, auf dem Bilder von Drohnenaufnahmen zu sehen sind.
Das ist die Position des Feindes. Dort ist ein langfristiger Verteidigungspunkt. Hier, das ist ein konkreter Punkt, dort haben sie ein großkalibriges Duschka-Maschinengewehr vom Kaliber 12,7. Von dort aus wurde auf unsere Stellung geschossen. Und jetzt übernimmt unser 120mm Mörser. Diese Explosion, das war der 120mm Mörser.
Wir sind hier in der Kommandozentrale eines Bataillons der 24. Mechanisierten Brigade in einer Kleinstadt namens New York. New York heißt tatsächlich so, wird ein bisschen anders geschrieben als die amerikanische Großstadt. Dieses Dorf liegt direkt an der Frontlinie in der Nähe von Horlivka. Horlivka ist seit 2014 von den pro-russischen Separatisten besetzt, beziehungsweise jetzt aktuell von der russischen Armee, und wie gesagt, es ist ein Frontdorf. In New York gibt es eigentlich kaum noch Zivilistinnen und Zivilisten. Die meisten Menschen haben das Dorf verlassen, weil es eben ständig unter Beschuss steht. Im Dorf selber gibt es sehr, sehr viele Soldaten allerdings. Und das sind, wie gesagt, Soldaten der 24. Mechanisierten Brigade. Und wir sind in der Kommandozentrale eines Bataillons dieser Brigade und sprechen dort mit dem Kommandeur Diesel, den ihr gerade gehört habt. Diesel ist natürlich nicht sein richtiger Name, das ist sein Funkname. Wir, das bin zum einen ich, Jan Jessen, Politikredakteur der Neue Ruhr, Neue Rhein-Zeitung und für die Funke Mediengruppe unterwegs in der Ukraine, seit der russische Überfall begonnen hat. Zusammen mit Rito Klar, das ist mein Freund und Fotograf, und unserem Team von ukrainischen Fixern, das sind Menschen, die uns on the ground helfen, da Kontakte zu knüpfen und die uns auch beispielsweise den Draht zu dieser 24. Mechanisierten Brigade gelegt haben. Was ihr gerade gehört habt, dieser laute Knall, das war der Abschuss einer Mörsergranate aus einem Mörser, der in einigen Kilometer Entfernung von dieser Kommandozentrale stationiert ist. Und koordiniert wird das Ganze eben aus diesem Keller. Das muss man sich vorstellen, ich habe es ja kurz schon skizziert. Das ist einfach ein kleiner Kellerraum, stickig, warm durch diesen Heizstrahler, der da an der Wand ist. Und da sitzen diese Männer um den Kommandeur Diesel, koordinieren die Truppen on the ground und sorgen eben dafür, dass so eine Mörsergranate tatsächlich auch ihr Ziel trifft. Und dieses Ziel sind russische Stellungen, die ganz in der Nähe New York sind.
Unsere Aufgabe ist es, den Feind am Durchmarsch zu hindern, ihn auf dem Weg zu vernichten und nützliche Linien und Stellungen zu besetzen. Die Aufgabe an dieser Linie ist, den Vormarsch des Feindes zu verhindern und seine Truppen hier zurückzuhalten, damit unsere Truppen an einem anderen Ort vorrücken können, sagen wir es mal so.
Diesel, das ist ein sehr kerniger Mann mit Glatze, und Diesel ist Berufssoldat, ist schon lange dabei. Schon 2014, als die Kämpfe in der Region begonnen haben. Horlivka, die Stadt kurz vor New York, ist besetzt von pro-russischen Separatisten, beziehungsweise eben jetzt der russischen Armee. Und in der Region wird also schon seit 2014 gekämpft. Dieser Krieg ist also nichts Neues für die Bevölkerung zum einen, aber eben auch für die Soldaten wie Diesel, die, das nannte man vorher vor dem russischen Überfall, Antiterroroperationen, an denen war er beteiligt, und insofern ist dieser Krieg nichts Neues für ihn, aber es gibt trotzdem etwas, was die Kämpfe jetzt von denen unterscheidet, die er bislang gefochten hat. Und das sind die Drohnen.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Drohnen, die kennen wir natürlich alle hier als wunderbare Instrumente, um irgendwelche Aufnahmen aus der Luft zu machen. Drohnen waren 2014 natürlich noch nicht so verbreitet wie heute. Und heute sind sie allerdings auch im Kampfeinsatz oder in den Kämpfen in der Ukraine nicht wegzudenken. Sind natürlich praktisch, kleine Geräte, relativ kostengünstig, die eben Ziele aus sicherer Entfernung ausspionieren können und somit den Leuten in dieser Kommandozentrale helfen. Das muss man sich so vorstellen. Es gibt also, ich habe ja gesagt, dass in diesem Keller ein Riesenmonitor ist, auf dem diese Aufnahmen zu sehen sind. Das waren ein gutes Dutzend verschiedene sozusagen kleine Kacheln, die auf diesem Monitor zu sehen waren. Heißt also, es waren 12 Drohnenpiloten im Einsatz. Die sind relativ nah an den russischen Linien dran, weil die Drohnen, die sie einsetzen, zivile Drohnen sind mit einer relativ geringen Reichweite. Das heißt, die müssen nah an den Feind heran. In ungefähr 600 Meter Entfernung sind sie von den russischen Linien und lassen ihre Drohnen dann steigen und machen die entsprechenden Aufnahmen, die dann live eingespielt werden auf diese Monitorwand. Und dann können die Kommandeure in dieser Kommandozentrale die Koordinaten weitergeben von möglicherweise interessanten Zielen an die Artillerie der ukrainischen Armee. Also es ist ein Zusammenspiel eben zum einen der Drohnen, Kommandozentrale und Artillerie. Den Einsatz dieses Mörsers, den ihr vorhin gehört habt, das war eben genau so eine Geschichte. Also ein Drohnenpilot stellt ein Ziel fest und dieses Ziel war in dem Fall eine befestigte Stellung, eine Betonstellung, in der sich ein russischer Maschinengewehrschütze verschanzt hatte. Der hat eine Duschka, das ist so ein schweres Maschinengewehr, 12,7 Millimeter mit wirklich verheerender Wirkung. Wenn ukrainische Infanterie nach vorne geht und der aus so einer sicheren Position heraus feuert, hat das natürlich fatale Konsequenzen für die Soldaten, die da angreifen. Und auf genau diese Stellung hat dann die Artillerie geschossen, nachdem sie eben identifiziert worden ist von dem Drohnenpiloten. Und sie hat, das muss man sagen, offensichtlich auch getroffen. Man hat zum einen auf diesem Monitor gesehen, wie ein Einschlag direkt neben dieser Stellung war. Zum anderen hat der Maschinengewehrschütze auch aufgehört zu schießen. Drohnen steuern, das kann nicht jeder. Deswegen haben Drohnenpiloten auch ein spezielles Training. Die werden eigens dafür ausgebildet für diesen Job. Und dieses Training kann allerdings auch dauern.
Jeder braucht unterschiedlich lange, um zu lernen, wie man eine Drohne bedient. Die Beweglichkeit der Hände ist hier das Wichtigste. Jeder Mensch empfindet die Ausbildung anders. Für manche ist es schwieriger, für manche leichter. Es gibt keinen Standard, wie lange die Ausbildung dauert. Das ist für jeden individuell.
Das ist Alexei. Er trägt den Codenamen Maverick und ist Kommandeur einer Drohnen-Nachteinheit. Was heißt das? Also wir haben ihn erstmal, muss man sagen, getroffen, auch wieder ein Stück weit entfernt von dieser Kommandozentrale. Das ist alles, diese ganzen militärischen Einheiten sind verstreut in New York, in diesem Dorf, beziehungsweise in seiner Peripherie, damit also wenn beispielsweise russische Artillerie reinschießt, dann eben nicht sofort alles kaputt ist, sondern ja, damit die Ziele möglichst klein gehalten sind. Und Maverick und seine Leute haben wir dann in einem anderen Haus getroffen, da waren sie untergebracht, auch das wieder eigentlich ein ziviles Wohnhaus, wo die Einwohnerinnen und Einwohner gegangen waren und da lagen sie eben in einem Raum, in dem sie also mehrere Feldbetten nebeneinander haben, wo sie übernachten. Die waren auch etwas müde, als wir ankamen, weil sie gerade eben Nachtschicht hatten. Sie sind also nachts unterwegs. Also es gibt zwei Schichten, die Tag- und die Nachtschicht, also die Überwachung dieser Frontlinie ist 24/7. Und ja, wie gesagt, also Alexei ist der Kommandeur dieser Nachtschicht sozusagen, hat vor dem Krieg überhaupt keine Erfahrung mit Drohnen gehabt, aber hat offensichtlich ein Talent dafür und ja, spioniert jetzt eben, wie gesagt, mit seinen Leuten die russischen Linien aus, schaut, wo sind russische Truppen, wo haben sie die Standorte ihrer Artillerie, wo sind Truppenbewegungen zu sehen auf dem Boden. Und nachts ist das natürlich ein Problem, weil die Luftaufnahmen dann, man kann also nicht normale Kameras dran haben, sondern haben sie Wärmebildkameras, mit denen sie eben gucken können und sondieren können, wo sind russische Einheiten unterwegs. Alexei hat gesagt, wir sind nachts die Augen der Artillerie. Allerdings haben diese Drohnen, die Alexei und seine Leute benutzen, auch Nachteile.
Es ist klar, dass es sich um zivile Drohnen handelt. Das ist das Beste, was man derzeit auf dem Markt bekommen kann, aber es sind schwache Drohnen. Militärische Drohnen wären besser, aber davon gibt es nur sehr wenige. Diese Drohnen sind fortschrittlicher, sie sind für die Durchführung von Kampfeinsätzen geeignet, sagen wir es mal so.
Ja, das ist ein Problem. Also natürlich gehören Drohnen mittlerweile in den militärischen Instrumentenkasten rein. Alle Armeen haben natürlich Drohnen im Einsatz, die sind sehr, sehr robust und natürlich auch für den Einsatz in kriegerischen Situationen gedacht. Das ist mit den Drohnen, die Alexei und seine Leute benutzen, anders. Das sind vor allem zivile Drohnen. Die sind relativ kostengünstig, leicht zu bekommen auf dem Markt. Aber das sind eben Drohnen, wie wir die auch kennen, wie wir die als Hobbyfotograf beispielsweise benutzen, um Luftaufnahmen zu machen. Die sind leicht, haben eine geringe Akkulaufzeit, können keine großen Distanzen überwinden. Und das größte Problem ist, dass sie ja mit sogenannten Jammern, das sind Störsender, feindliche, mit denen können sie also sehr schnell zu Fall gebracht werden, also zum Absturz gebracht werden. Und das ist ein Riesenproblem. Und ein Problem ist natürlich auch, ich sagte ja gerade schon, Oleksiy und seine Leute sind relativ nah dran an den feindlichen Linien, also in gerade mal 600 Meter Entfernung. Das liegt eben auch daran, dass sie diese zivilen Drohnen benutzen müssen. Und wenn diese Piloten entdeckt werden, bedeutet das natürlich für sie, sie werden auch zum Ziel und sind damit in Lebensgefahr. Die Ukraine wiederum hat jetzt vor kurzem begonnen, selber militärische Drohnen zu produzieren und zu nutzen, sagte uns auch dieser Kommandeur Diesel. Seine Einheit, das hat er uns auch gesagt, hat allerdings zurzeit keine militärische Drohne zur Verfügung. Und die Ukraine will auch weiterhin natürlich auf Drohnen als Hilfsmittel setzen, weil es dafür schlicht und ergreifend keine wirkliche Alternative gibt.
Ja, wir brauchen mehr. Es ist nur so, dass diese zivilen Drohnen nicht für militärische Operationen geeignet sind, weil sie durch elektronische Kriegsführung gestört werden. Wir verlieren viele solcher Drohnen. Wenn es sich um militärische Drohnen verschiedener Länder handelt, etwa aus den USA, Deutschland, Polen oder Frankreich, dann sind das unterschiedliche Drohnen, die auf unterschiedliche Weise angepasst sind. Manche mehr, manche weniger. Diese Länder geben diese Drohnen an die Ukraine und dort verteilt die Führungsspitze sie dort, wo sie am meisten gebraucht werden und entscheidet, wie sie eingesetzt werden.
Der Diesel sagt, die Amerikaner, die Deutschen, die Polen, die Franzosen, alle haben eben diese militärischen Drohnen auch im Instrumentenkasten. Aber das Problem ist, die Russen haben die natürlich auch in ihrem Instrumentenkasten. Das bedeutet, dieser Krieg, den kann man, glaube ich, schon als so eine Art Drohnenkrieg bezeichnen. Ich glaube, es gab noch keinen Krieg, den ich jemals erlebt habe, wo eben diese Maschinen so massiv im Einsatz waren. Und das, was die Ukrainer da machen, also Aufklärung über die Drohnen, Weitergabe der Koordinaten an die Artillerie beziehungsweise an die Infanterie, genau dasselbe machen die Russen eben auch und haben dafür aber auch militärisches Gerät im Einsatz. Aber, und das ist wirklich so eine Eigenart der Ukrainerinnen und Ukrainer, sie benutzen vor allem eben diese zivilen Drohnen, sind aber unglaublich kreativ im Umgang damit. Also die haben wirklich ein ausgesprochenes Improvisationstalent, muss man sagen. Das hat man auch auf ganz, ganz vielen anderen Ebenen, hat man das mitbekommen. Und das gilt, wie gesagt, auch für diesen Einsatz der zivilen Drohnen.
Die Ukrainer sind so veranlagt, dass sie aus gewöhnlichen Dingen unglaubliche Dinge machen. Diese Mavic 3 ist dazu gedacht, so etwas wie Hochzeiten oder Reisen zu fotografieren. Und unsere Leute haben 2014 oder vielleicht 2015, ich weiß es nicht, angefangen, aus diesen Drohnen Dropsysteme zu bauen. Das ist jetzt sehr weit verbreitet. Es werden selbstgebaute Sprengsätze und Brandsätze abgeworfen. Sie sind inzwischen so weit, dass sie FPV-Drohnen aus verschiedenen Teilen selbst herstellen. Sie bauen auch die Munition selbst. Diese Drohne wird als Kamikaze-Drohne eingesetzt. Wir haben Drohnenhalterungen für alle diese Mavics. Wir haben FPV-Drohnen, aber es gibt weniger davon. Wir verwenden alles.
Drohnen werden in diesem Krieg aber nicht nur zur Aufklärung benutzt. Also Diesel hat ja jetzt gerade von diesen FPV-Drohnen gesprochen, FPV-Drohnen, First-Person-View-Drohnen. Das sind Drohnen, die zum Angriff benutzt werden. Also das sind Drohnen, eigentlich ist es total abgefahren, also die sind mit 200 Stundenkilometer unterwegs. Diese Drohnen, die werden gesteuert, entweder beim Controller oder, wenn es dann ganz fortgeschritten ist, von den Piloten einfach durch Kopfbewegung. Also der sieht sozusagen, dieser Pilot, also deswegen First-Person-View, sieht im Grunde genommen das, was die Drohne sieht. Also er ist quasi das Auge der Drohne und fliegt mit ihr ins Ziel hinein. Das ist wirklich ziemlich abgefahren. Also es gibt, wie gesagt, welche, die werden einfach durch Kopfbewegungen gesteuert. Also bewegt er den Kopf nach links, fliegt die Drohne nach links, nach oben, nach oben und so weiter und so fort. Das ist schon ziemlich abgedreht, wie ich finde. Aber wie gesagt, diese Drohnen werden eben nicht zur Aufklärung benutzt, diese FPV-Drohnen, sondern das sind Angriffsdrohnen. Im Grunde genommen sind das gesteuerte oder steuerbare Bomben, die also ins Ziel gesteuert werden. Ihr habt da sicherlich schon mitbekommen, dass die Russen diese sogenannten Kamikaze-Drohnen ganz massiv einsetzen. Das sind Drohnen aus iranischer Bauart bei denen, also keine FPV-Drohnen, sondern Drohnen, die tatsächlich dann eben von einem Piloten am Pult gesteuert werden, aber die eben auch nur mit dem Ziel losfliegen, tatsächlich irgendwo zu explodieren und da größtmöglichen Schaden anzurichten. Was die Ukrainer wiederum auch haben, sind selbstgebastelte Drohnen, also die teilweise aus dem Drucker kommen oder teilweise eben einfach umgebaute zivile Drohnen sind, wo sie so Art Gerüste einbauen, in denen man die auch aus dem 3D-Drucker kommen und in die man dann Handgranaten oder ähnliche Geschosse einbauen kann. Man steuert die Drohne dann übers Ziel und dann wird das Ding einfach geöffnet, das Gerüst, und die jeweilige Granate oder ein anderes Geschoss fliegt dann eben raus und explodiert dann. Also das davon gibt es auch ganz, ganz viele und auch teils dramatische Aufnahmen, wie also solche Drohnen über russische Schützengräben fliegen oder über russische Panzer fliegen, die dummerweise dann die Turmluke offen haben und wo dann Bomben oder Handgranaten eben zielgerichtet runterfliegen und dann furchtbaren Schaden dann anrichten. Insgesamt muss man sagen, ich habe es vorhin ja schon mal angedeutet, ist das ein Hightech-Krieg, den wir da gerade erleben. Also Drohnen sind noch nie in der Massivität eingesetzt worden, ob das jetzt Angriffsdrohnen sind oder Aufklärungsdrohnen. Und es gab auch noch nie so viele Drohnenpiloten im Krieg. Also die Ukraine hat angeblich mittlerweile mehr als 10.000 Leute zu Drohnenpiloten ausgebildet. Das ist eine ganze Armee sozusagen von Drohnenpiloten. Und das erleichtert auf der einen Seite natürlich die Arbeit, insbesondere der Artillerie, weil eben die Koordinaten genauer sind, als wenn eine Infanterie einfach Koordinaten weitergibt, die ja teilweise nicht total klare Sicht auf das Schlachtfeld hat, weil irgendwie die Topografie des Geländes das einfach nicht zulässt. Da sind natürlich dann Drohnen sehr, sehr sinnvoll, aber wie gesagt, auch die andere Seite hat dann Drohnen. Und insofern sorgt dieser Drohnenkrieg auch möglicherweise dafür, dass die Opferzahlen in diesem Krieg höher sind als in anderen Konflikten oder in anderen vergleichbaren Konflikten. Wir sprechen ja alleine beispielsweise in Bachmut von Zehntausenden von Toten auf beiden Seiten, und da werden sicherlich die Drohnen auch Einfluss drauf haben. Also es ist, das erleichtert die Arbeit, aber wenn man von Arbeit spricht, ist es immer so ein dummes Wort, weil am Ende geht es darum, den Gegner zu töten. Und insofern sind diese Drohnen auch Tötungsmaschinen. Was ich eben spannend fand bei diesem Besuch war einmal mehr, ich habe es vorhin ja schon mal angesprochen, diese Kreativität der Ukrainerinnen und Ukrainer. Also dass sie irgendwie mit dem, was sie haben, arbeiten, um ihr Land zu verteidigen. Startups schießen mittlerweile aus dem Boden, und Krieg ist auch, das gehört leider zu weit auch dazu, ein Motor der Innovation. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir nach diesem Krieg einen kompletten Aufschwung in der Drohnenindustrie erleben werden. Also die Dinger werden schneller sein, besser sein, und da sorgt eben auch dieser Krieg dafür. Das hört sich auch pervers an, aber es ist leider so. Ich muss sagen, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob die 24. mechanisierte Brigade, die wir da besucht haben, ob das jetzt ein Einzelfall ist, dass sie nur mit oder nahezu ausschließlich mit zivilen Drohnen fliegen und arbeiten. Klar ist, sie haben auch militärische Drohnen im Einsatz, aber offenbar ist es deutlich zu wenig, um eben auch der russischen Aufklärung was entgegensetzen zu können. Noch funktioniert es einigermaßen, aber ich bin mittlerweile auch ein Fan davon, wie gesagt, hätte man mir das übrigens vor dem Krieg erzählt, dass ich jemals für die Lieferung von Waffensystemen in ein heißes Kriegsgebiet wäre, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Mittlerweile hat sich das bei mir auch so ein bisschen geändert, und ich plädiere eben auch dafür in Gesprächen, dass die Ukrainer und Ukrainerinnen und Ukrainer neben den anderen Waffensystemen auch mit militärischen Drohnen ausgestattet werden, um wie gesagt dieser russischen Aggression etwas entgegensetzen zu können. Ja, das war die heutige Folge unseres Podcasts So fühlt sich Krieg an. Schön, dass ihr wieder dabei wart, und falls euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen könntet an eure Freundinnen und Freunde, an Verwandtschaft oder an sonstige Menschen, von denen ihr der Meinung seid, dass der Podcast für sie interessant sein könnte. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify oder wo ihr uns auch immer zuhört. Ich danke euch fürs Dabeisein und wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.